Bling Bling für die Billig-Cola.
Als Angreifer, da muss man eben offensiv denken.
Immer noch süßer und noch süßer und noch süßer.
Coke kann er nicht schlagen mit so einer MeToo-Strategie.
Marke schlägt Geschmack.
Ich bin absolute Cola-Liebhaberin.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Beröhl und heute nehmen wir mal wieder einen Schluck aus der Pulle. Denn nachdem wir letztens in zwei Episoden das Geschäftsmodell und die Geschichte von Coca-Cola untersucht haben, tja, da gönnen wir uns doch jetzt mal eine Pepsi. Wieso dazu auch ein paar Chips gehören? Warum es Pepsi eigentlich gar nicht geben würde, wenn Coca-Cola nur ein bisschen besser auf einen Großkunden eingegangen wäre? Und warum sich hinter der ewigen Rivalität beider Unternehmen zwei doch sehr unterschiedliche Investment-Stories verbergen? Das und mehr jetzt gemeinsam mit meiner Kollegin Katharina Brunsendorf, Head of Content hier bei Scalable Capital. Katharina, schön, dass du mal wieder da bist.
Danke, Christian, ich freue mich auch.
Ja, und gleich mal die Gretchenfrage. Wie hältst du es mit der Cola? Coke oder Pepsi?
Ja, auch wenn ich heute Pepsi Blau beim Outfit gewählt habe, bin ich absoluter Cola-Fan. Auch schon als wir uns vorbereitet haben und ich immer schön über die Süße des Getränks gelesen habe, habe ich in den Kühlschrank irgendwann greifen müssen und doch dann die rote Dose rausgezogen. Bei uns zu Hause gibt es keine Pepsi. Ich bin absolute Cola-Liebhaberin.
Ja, das war ich auch früher. Ja, ich habe nie Pepsi getrunken, immer nur Cola, dann Cola Light, dann Coke Zero. Und seit einigen Jahren habe ich ja der Cola komplett abgeschworen, sondern greife auf andere Produkte zurück, die auch teilweise aus dem Konzern kommen. Denn Monster Energy ist ja eine mittlerweile 20%ige Beteiligung der Coca-Cola Company, muss man ja immer dazu sagen, denn wir haben ja in unseren beiden Coke-Folgen gelernt, es gibt insgesamt 5 Coke-Aktien im Scalable Broker und außerhalb in ein paar Emerging Markets gibt es noch ein bisschen mehr. Hat sich auch schon wieder einiges getan, seitdem, was so die Entkonsolidierung des Abfüllgeschäfts angeht, aber da wollen wir jetzt ja heute mal gar nicht drüber reden, da kommen wir später zu diesen Parallelen. Erstmal geht es ja darum, wie ist denn eigentlich Pepsi entstanden? Wir hatten ja bei Coca-Cola die Gründungsgeschichte dieses Kriegshelden, der dann eine sehr tragische Wendung genommen hat durch seine Morphinsucht, versucht hat, das irgendwie zu heilen. Katharina, gibt es da Parallelen?
Absolut Parallelen, denn die Geschichte von PepsiCo beginnt ironischerweise eigentlich fast als exakte Kopie der Coca-Cola-Geschichte. Coca-Cola wurde ja 1886 von einem Apotheker John S. Pemberton in Atlanta, Georgia erfunden. Und nur 7 Jahre später, 1893, entwickelte ein anderer Apotheker, Caleb Bradham, in seiner Drogerie in New Bern, North Carolina, ein kohlensäurehaltiges Getränk, das er Brad's Drink nannte. Und Caleb Davis Bradham wurde am 27. Mai 1867 in Chincapin, Dublin County, North Carolina, geboren. Und um so ein bisschen die Bedeutung von diesem Datum und auch vom Ort zu verstehen, muss man sich dann mal so auch diese historische Landschaft dann auch vergegenwärtigen. Der amerikanische Bürgerkrieg war erst 2 Jahre zuvor, 1865, blutig zu Ende gegangen.
Da war Pemberton, der Gründer von Coca-Cola, schwer verwundet worden.
Richtig. Und North Carolina, ein Staat, der widerstrebend der Konföderation beigetreten war, aber die meisten Verluste erlitten hatte, lag wirtschaftlich und auch gesellschaftlich am Boden. Und die Ära der Reconstruction, die hatte begonnen, eine Zeit der militärischen Besatzung, der politischen Neuordnung und der wirtschaftlichen Ungewissheit auch. Und im Jahr 1886, im Alter von 19 Jahren, da verließ Bradham dann sein Zuhause und ist eben rausgegangen, um sich an der University of North Carolina at Chapel Hill einzuschreiben und kurz dann auch bin ich für die Abkürzung dankbar, die UNC, war die erste öffentliche Universität der USA und es war das intellektuelle Herz des Staates und für einen jungen Mann, wie der dann so aus der Provinz kam, war dann halt einfach der Zugang wirklich bedeutender Schritt. Und nach 3 Jahren in Chapel Hill ist Brethem dann seinem eigentlichen Ziel weitergegangen. Er wollte nämlich Mediziner sein, Arzt werden und wechselte an die University of Maryland School of Medicine in Baltimore. Und er musste aber leider das Studium alsbald aufgeben, denn sein Vater ist mit seinem Handelsgeschäft bankrott gegangen. Und die Eltern konnten ihren Sohn finanziell nicht mehr unterstützen. Somit musste Brethem die Universität verlassen, nach Hause zurückkehren. Nicht als Doktor, sondern dann erstmal als Studienabbrecher. Und dann ist natürlich die Frage, wie woher kommt der Lebensunterhalt? Und um sich etwas dazu zu verdienen, hat er dann eine Stelle als Lehrer angenommen an der Vernes Academy in New Bern. Und der Drang aber zur Medizin hat ihn nicht losgelassen. Und dann hat er gesagt, okay, ich gehe einen Kompromiss ein. Wenn ich nicht Arzt werden kann, dann werde ich Apotheker. Und ist eine Weile später an die University of Maryland wieder zurückgekehrt. Diesmal an das College of Pharmacy. Die Ausbildung, die war nämlich kürzer, kostengünstiger und dann 1895, da hat er dann auch seine Lizenz zum Apotheker in North Carolina erhalten und ist somit ja seiner Vorstellung eben einen Schritt näher gekommen.
Also wir haben auf beiden Seiten, sowohl bei Coke als auch bei Pepsi, einen Apotheker am Anfang. Und da muss man natürlich auch sagen, Apotheke war damals nicht das, was wir heute so kennen, also so eher steril, eher auf Gesundheit ausgelegt, sondern die Drugstores, das waren eigentlich so, ja, der soziale Nabel einer Kleinstadt, wo man sich eben traf, wo man gemeinsam was trank, wo man Klatsch verbreitete und genau sowas hat er dann auch aus seiner Brethem Drug Company gemacht, die er dann, nachdem er die Lizenz bekommen hatte, gleich eröffnet hat. Und in der Mitte einer solchen Apotheke, eines solchen Drugstores war, wir erinnern uns aus der Coca-Cola-Folge, diese Soda Fountain, also ein Soda-Brunnen, wo man dann eben verschiedene Erfrischungsgetränke zusammen mixen konnte oder auch schon eben einen vorangelieferten Sirup irgendwie mit Soda aufbrühen konnte. Und Brethem war jetzt nicht nur so der Nerd, der irgendwas zusammenmixen wollte, sondern der hatte schon ein Gefühl für Marketing und ein Gefühl für Zielgruppen. Also er verstand schon die Bedeutung von Atmosphäre, was ja auch bei Coca-Cola ein wichtiges Thema war. Also der hat wirklich damals zu Anfang schon, was ja auch für ihn schwierig zu stemmen war, in das investiert, was wir heute Unterhaltungstechnologie nennen würden. Also beispielsweise eine Jukebox, ja, damit gleich irgendwie, ja, so ein bisschen dieses Flair auch kam. Dazu hat er natürlich Getränke eingekauft, aber er kam dann auch schon auf den Trichter, dass es irgendwie ja cool wäre, so ein Signature Drink zu haben. Also etwas, wofür sein Brethems Soda Fountain dann auch stehen kann. Dann hat er natürlich herumexperimentiert mit verschiedenen Kombinationen, Gewürzen, Säften, Sirupen. Und seine erfolgreichste Kreation war dann eine Mischung aus der Cola-Nuss, ja, also für Koffein und auch diesen herben Geschmack. Vanille war drin für die Süße und das Aroma, dann so ein paar seltene Öle tropfenweise, damit der Geschmack insgesamt wertiger und komplexer wird, damit so dieser Signature-Touch wirklich reinkommt. Ja, und das Ganze dann aufgefüllt mit reichlich Zucker, der noch extrem wichtig wird, und kohlensäurehaltigem Wasser. Und das war dann Brad's Drink, von dem du eben gesprochen hast, aber der hieß nicht lange Brad's Drink, sondern am 28. August 1898 wurde er umbenannt.
In Pepsi Cola. Und die Etymologie des Namens ist tief in Brethems medizinischem Anspruch dann auch verwurzelt, denn er glaubte, dass sein Getränk einfach mehr war als nur eine Erfrischung. Er sah es so ein bisschen als ein Tonikum, das die auch die Verdauung förderte. Und der Name, der leitet sich wahrscheinlich von der Kombination aus Pepsin und eben Cola ab. Pepsin, ein Verdauungsenzym, das Proteine spaltet, obwohl unklar ist, ob Brethem anfangs wirklich zu Pepsin gegriffen hatte. Aber der Name sollte die Linderung von Dyspepsie, also Verdauungsstörungen, suggerieren. Eben, und dann Cola natürlich, Verweis auf die Cola-Nuss, die enthalten war. Die Quelle der auch der stimulierenden Wirkung, weil es war ja jetzt auch schon kein Kokain mehr zugesetzt, wie es ja am Anfang mal bei der Cola oder beziehungsweise Coca-Cola dann ja auch war. Und Bradham hat das Ganze auch als gesundes, energetisierendes Getränk vermarktet. Und er hat dabei auch wirklich betont, es ist frei von den schädlichen Narkotika, wie halt eben Kokain oder anderen Opiaten. Da gab es ja dann auch teilweise wirklich wilde Mischungen an den Soda-Fountains des Landes. Und die waren auch teilweise in anderen Patentrezepten und Softdrinks der Zeit enthalten. So auch in den Anfangszeiten von Coca-Cola, wie ich es eben gerade schon gesagt habe. Deshalb, er ist da schon so ein bisschen in die Richtung gegangen, was uns später wiederkehren wird. Etwas gesündere Cola, wie er sie zumindest vermarktet hat.
Ja, also letztendlich ist es ja so eine Art funktionales Getränk dann gewesen, ja, dass man sagt, es soll also verdauungsfördernd sein, es soll so ein bisschen stimulierend, ne? Und 125 Jahre später ist ja genau das wieder der Wachstumstreiber der Getränkeindustrie, denn ja, dieses Segment Energy Drinks oder auch Vitamin Drinks, Sportdrinks, das ist das, was wirklich wächst, ohne jetzt was vorwegnehmen zu wollen, während so die klassischen Getränke ja eher mal stagnieren. Und es ist interessant, dass vor 125 Jahren das schon mal die Keimzelle dieser Unternehmen war. Und genauso interessant ist natürlich auch, dass wir jetzt feststellen, also Coca-Cola ist irgendwie vom Namen her Etikettenschwindel, weil es kein Koks mehr drin, ja. Pepsin ist auch nicht in der Pepsi drin, ja. Aber trotzdem wahnsinnig erfolgreich. Und warum? Ja, weil Bradham schon von Anfang an eben nicht nur Apotheker war, sondern, naja, der Vater war zumindest ja mit seinem Handelsgeschäft ja so ein bisschen Unternehmer-Vorbild. Er hat ein bisschen was mitbekommen von zu Hause der Bradham. Also er hatte schon so diese Geschäftsgene, anders als Pemberton, der ja völlig verbimmelt war, was die Kommerzialisierung anging und
auch aus seiner Sucht heraus sehr viel agiert hat.
Genau, das muss man zugeben, aber Coca-Cola wurde ja erst durch Arthur Kentler dann so richtig durchkommerzialisiert, der dann hinterher die ganzen Lizenzen konsolidiert hat. Bei Pepsi war das anders. Von Anfang an erkannte Bradham doch das Potenzial, sein Getränk über diesen Drugstore hinaus zu verkaufen und dieses Konzentrat eben nicht nur in andere Apotheken zu liefern, die dann ebenfalls Soda-Fountains hatten, sondern auch frühzeitig mit der Abfüllung in Flaschen zu beginnen. Und das war ja was Besonderes. Bei Coca-Cola hat das richtig lange gedauert, weil sich ja Arthur Kentler irgendwie mit diesem Thema Flaschen nie anfreuen konnte, weil der Geschmack dann vielleicht nicht so sein musste wie in der Soda-Fountain, die er selbst unter Kontrolle hatte. Aber am Ende hat man sich bei Coca-Cola dafür entschieden. Bei Bradham lief das alles schneller, aber lag ja auch daran, er hatte das Beispiel Coca-Cola ja schon vor Augen.
Ja.
Er gründete 1902 die erste Pepsi-Cola Company. Warum wir sagen die erste, das ist wichtig, kommt gleich noch. Hat damals auch gleich die Markenrechte beantragt. Und schon 1903 gab es dann die erste Abfüllanlage in einem gemieteten Lagerhaus. Also sofort raus expandiert aus der Apotheke. Und kurze Zeit später dann auch schon der Aufbau dieses Franchise-Networks. Ja, bis 1910 gab es schon 280 Pepsi-Abfüller, die Pepsi-Cola Company dann beliefert hatte. Also spiegelbildlich die Entwicklung zu Coca-Cola, nur eben, wie das auch heute immer noch so ist, eine Nummer kleiner. Und interessant ist, dass Pepsi-Cola von Anfang an schon eine Aktiengesellschaft war, aber Bradham war, abgesehen von so ein paar Anteilen, die er in der Familie verteilt hat, wirklich der alleinige Eigentümer. Ja, weil er eben sofort Lizenzgebühren bekommen hat und dadurch auch den Cashflow hatte, um dieses Geschäft kontinuierlich auszubauen. Und er hat natürlich die Investitionen in die Abfüllanlagen, in die Logistik dann an die Lizenznehmer auch ausgelagert und sich selber eher darauf konzentriert, Marketing zu machen, die Marke stark nach vorne zu bringen gegen Coca-Cola und natürlich dann auch den Sirup zu produzieren.
Genau. und vor allen Dingen auch Acid Light zu sein. Und an der Stelle, da enden auch so ein bisschen dann die Gemeinsamkeiten der Entstehungsgeschichte, die wir dann irgendwie so sehen. Die entscheidende Zäsur, das war so der Erste Weltkrieg. Die Rohstoffmärkte sind von einer extremen Volatilität erfasst worden und vor allen Dingen, was ja für das Produkt wichtig war, Zuckerpreise sind explodiert. Und Brethem war überzeugt, dass die Preise für seinen wichtigsten Rohstoff weiter steigen würde. Was hat er also gemacht? Er ist wirklich ins Risiko gegangen, hat ab 1920 massive kreditfinanzierte Zuckerzukäufe zu absoluten Höchstpreisen getätigt. Und wie sich herausstellte, eine fatale Entscheidung, denn der Markt, der hat gedreht, der Zuckerpreis ist kollabiert und fiel von über 20 Cent pro Pfund auf nur noch 2 bis 3 Cent pro Pfund.
Es ist heute auch nicht anders, ne? Rohstoffpreise haben immense Ausschläge in beiden Richtungen. Wir haben das beim Kakao gesehen, ja, irgendwie lange Zeit bei 2000 gedümpelt, dann innerhalb kürzester Zeit von 2000 jetzt auf 12.000 vor 3 Jahren gegangen, ja, und in diesem Jahr inzwischen schon wieder halbiert. Und
richtig, aber trotzdem ist unsere Schokolade immer noch nicht günstiger im Supermarkt, dadurch, dass sich ja die Companies über dann entsprechende Produkte sich die Preise auf längere Zeit sichern. Deshalb sehen wir da noch nicht die Auswirkungen im Supermarkt. Und
das war auch sein Problem hier. Er hatte einfach das so teuer einstehen und konnte natürlich bei den Kunden dann nicht mehr dafür sorgen, dass irgendwie diese Preise akzeptiert werden.
Genau, denn er saß quasi auf einem riesigen Berg von ganz teuer eingekauften Zucker und er konnte die Preise dann auch einfach nicht mehr weitergeben und die Kostenstruktur vom Produkt, die war zerstört und 1923 meldete die Pepsi-Cola Company Konkurs an. Zum ersten Mal. Und Brethem erlebte dann die grausame Wiederholung sozusagen des Schicksals von seinem Vater, der ja vorher auch schon bankrott gegangen ist. Und jetzt aber dann wieder auch, wir haben wieder keine Parallele mehr hin zu Pemberton und Coca-Cola. Er ist daran nicht zerbrochen, sondern er ist dann zurück in seine Apotheke gegangen, zog seinen weißen Kittel an, hat dann weitergearbeitet als Angestellter. Und er blieb auch Präsident der lokalen Bank, ist ein exponiertes Mitglied der örtlichen Freimaurerloge gewesen. Er hat seine Würde bewahrt und seinen Platz in der Gesellschaft, starb 1934 und war sozusagen geachteter Bürger der Stadt. Und die Marke, die wurde für um die $30.000 an ein Gläubigerkonsortium verkauft. Ein New Yorker Broker, Roy C. Magerell, versuchte das Unternehmen wiederzubeleben, scheiterte aber ebenfalls. Und auf dem Höhepunkt der großen Depression im Jahr 1931 meldete die Pepsi-Cola Company dann unter eben Magerell zum zweiten Mal Konkurs an. Also wirklich ein holpriger Start.
Ja, da war es auch eigentlich erledigt, ne? Da gab es auch dann im Grunde diesen Unterschied zu Coca-Cola. Der hätte nicht größer sein können, denn wir erinnern uns, Coca-Cola war ja bereits in den 1920er Jahren unter Führung des legendären Robert Woodruff an die Börse gegangen und hatte halt dieses landesweite System von Franchise-Abfüllern, war schon zu so einem Symbol des American Way of Life geworden und war natürlich auch dabei, international zu expandieren, ja. Während bei Pepsi wirklich fundamentales Scheitern stand, was aber kein Marketingfehler war, was kein Produktfehler war, sondern wirklich, das muss man ja sagen, eine fehlgeleitete Spekulation, die aber resultierte aus der Abhängigkeit von einem einzigen Rohstoff. Und es gibt ja sowas in Unternehmen, was man DNA nennen könnte. Und das ist schon etwas, was sich in der DNA verankert, weil wir werden sehen, es gab unternehmerische Entscheidungen später bei Pepsi, die genau das vermeiden wollten, nochmal in eine zu starke Abhängigkeit von einem Rohstoff, von einem Produkt, von einem Geschäftsmodell zu kommen. Und das hat da irgendwie schon seinen Ursprung genommen. Aber man muss sagen, also es war damals in den 1930er Jahren zunächst wirklich komplett erledigt. Pepsi gab es nicht, brauchte es auch eigentlich nicht und hätte es auch wahrscheinlich nie wieder gegeben, wenn da nicht Charles Guth gewesen wäre, seines Zeichens Präsident von Loft, die damals eine ganze Kette von Süßwarenläden in den USA betrieben haben, Eisdielen und natürlich auch Soda Fountains, ja, und die waren dann eben einer der größten Gastrokunden von Coca-Cola für den Sirup im Land. Naja, und was machst du, wenn du ein großer Kunde bist? Du fragst halt mal nach, wie sieht's denn aus mit Rabatten? Und bei den Verhandlungen darüber hat Coca-Cola sich wohl ziemlich arrogant gezeigt. Also die haben einfach den Höhepunkt ihrer Marktmacht dermaßen zelebriert, dass sie gesagt haben, nein, also Rabatt kommt überhaupt nicht in Frage. Sie scheinen ihn auch so nonverbal, nicht so wirklich nett behandelt zu haben. Ziemlich von oben herab, diesen Süßwarenverkäufer, ja, mit seinen komischen Läden, während sie auf dem Sprung zum Weltkonzern waren. Und naja, also diese Behandlung hat Charles Gast dann doch so sehr geärgert, dass er beschlossen hat, Coca-Cola komplett aus seinen Läden zu werfen. Aber ne, er brauchte einen Ersatz, weil naja, dieser Geschmack, diese Richtung von Getränk, die war ja beliebt bei den Gästen. Und da stieß er dann eben zufällig auf die Vermögenswerte dieser zweimal bankrott gegangenen Pepsi-Cola Company und kaufte dann 1931 die Marke und die Rezeptur für lächerliche $10,000.
Ja. Und Garth, der war kein Apotheker, der war einfach Geschäftsmann und er hat sofort erkannt, Coke kann er nicht schlagen mit so einer MeToo-Strategie, sondern er müsste sozusagen selber da tätig werden. Er hat also einen Geniestreich getan, perfekt auf die Nöte der großen Depression zugeschnitten. Was hat er nämlich gemacht? Er hat sich die Preise angeguckt und Coca-Cola wurde ja in seiner ikonischen 6,5-Unze-Flasche, also so diese 192 Milliliter für 5 Cent, also für ein Nickel verkauft. Gas behielt den Preis bei, füllte Pepsi aber in 12-Unzen-Flaschen ein. Also damit hat er dann wirklich diese, ja auch heute, man kennt's noch, twice as much for a nickel, doppelt so viel für ein Nickel Marketingkampagne gelauncht. Ein wirklich starker Slogan. Und ja, diese Kampagne war ein reines Value-Play, kann man so sagen, und traf wirklich den Nerv einer Nation, die jeden Cent wirklich auch zweimal umdrehen musste. Und 1939, da wurde die Kampagne durch den Nickel-Nickel-Jingle untermauert, den ersten Werbejingle, der landesweit dann auch im Radio ausgestrahlt wurde. Und ich habe ihn mir mal angehört, der ist wirklich, der brennt sich gut ein und machte gute Laune. Hat nicht nur bei mir funktioniert, sondern eben auch bei den Menschen in den USA, funktionierte brillant, rettete quasi das Unternehmen. Denn schon ab 1936, da meldete Pepsi schon einen Gewinn von $2 Millionen und sie haben damit auch Pepsi als ein bisschen die Billig-Cola etabliert oder eben aber auch das Arme-Leute-Gericht. Und es gibt so ein bisschen Berichte aus der Zeit, die dann eben sagen, dass die Menschen teilweise Cola-Flaschen gekauft haben, aber nur um dort Pepsi reinzufüllen, weil sie halt eben nicht ihren Gästen zu Hause das Arme-Leute-Getränk servieren wollten. Denn irgendwie das Gefühl der Coke schwang ja mit. Was haben wir dann aber einen weiteren Coup? In den 1940er Jahren erkannte Pepsi die Gruppe der Afroamerikaner als einen wichtigen, aber auch eben unerschlossenen Markt. Und Coca-Cola hat sich hauptsächlich auf weiße Konsumentinnen und Konsumenten fokussiert. Und Pepsi wiederum hat das eben als eine gute Chance erkannt und hat eine eigene Abteilung für, so nannten sie sie, Negro Markets gegründet, haben dort auch eben schwarze Vertriebsmitarbeiter eingestellt, um die Marke auch in den städtischen Gebieten dann zu bewerben. Es wurden auch dann eben schwarze Models in Anzeigen gezeigt und die Afroamerikaner als Teil der Mittelschicht zeigen, was auch ein Durchbruch für sie in dieser Gruppe in der Werbung darstellte. Und diese Positionierung, also zum einen twice as much for a nickel und die Cola für alle, das war entscheidend. Und das beides zusammen hat dann die DNA der Marken für die nächsten 50 Jahre dann auch geprägt. Coca-Cola als das Establishment, die zeitlose Marke, die Nostalgie. Pepsi auf der anderen Seite als Herausforderer, der Wert und irgendwie auch so die schiere Menge, die da mitgeschwungen ist.
Ein schöner Start auch. Wir sehen gewisse Parallelen zu Coca-Cola. Marketing, wichtiges Thema, aber man hat damals sich nicht gegen Coca-Cola positioniert, sondern wirklich eine Stufe drunter. Das änderte sich dann später, aber erst nachdem Pepsi selber auf viel solideren Füßen stand. Und da müssen wir natürlich in dem Kontext über den Börsengang sprechen, denn die ganze Geschichte von Charles Guth, über die du gerade gesprochen hast, die hat auch noch eine juristische Pointe.
Ja.
Denn Guth war ja, wie eben schon erwähnt, CEO dieser Süßwarenkette Loft, kaufte Pepsi aber mit seinem eigenen Geld. Das ist grundsätzlich nicht schlimm. Man kann einen Zeithassel haben, aber dummerweise hat er dann wiederum die Chemiker seines Unternehmens Loft mit der Weiterentwicklung von Pepsi betraut. Also Ressourcen des Unternehmens, bei dem er CEO war, für sein privates Geschäft genutzt. Die Chemiker übrigens sollen entsetzt gewesen sein davon, dass er Pepsi immer noch süßer und noch süßer und noch süßer machen wollte und haben ihm irgendwann einfach gesagt, ja, wir haben es jetzt gemacht, aber haben wohl gar nichts mehr dran geändert und irgendwann war er dann zufrieden. Aber viel schlimmer als diese süße Pepsi war halt ökonomisch, dass er ja seinen Aktionären Werte dadurch vorenthalten hatte. Er hat Mittel der Firma genommen, um sein privates Vermögen zu optimieren. Und das war dann ein Thema, was irgendwann auch größeren Aktionären von Loft so dermaßen auf den Senkel ging, dass sie gesagt haben, auch wir lassen das mal gerichtlich untersuchen. Und da gab es dann einen berühmten Prozess, der Fall Guth versus Loft, tatsächlich auch ein Meilenstein im US-Gesellschaftsrecht, denn da wurde dann 1939 festgelegt, dass man eben bei einem solchen Zeithassel nicht die Ressourcen des Unternehmens, für das man arbeitet, nutzen kann, um private Werte zu steigern. Naja, also eigentlich müsste einem ehrbaren Kaufmann das klar sein, aber es bedurfte damals noch eines Gerichtsurteils dafür, dass solche Interessenkonflikte künftig vermieden wurden. Und es war natürlich auch dann die Frage, wie könnte man das jetzt dann sanktionieren? Und das war sicherlich das besonders aufsehenerregende an diesem Urteil, dass das Gericht tatsächlich das Eigentum an der Pepsi-Cola Company dann den Aktionären von Loft zugesprochen hatte. Ja. Das heißt, Guth war die Firma dann tatsächlich los und die Aktien der Pepsi-Cola Company gingen in die damals börsennotierte Loft hinein. Quasi dann so eine Art Mantelbörsengang und das hat man dann hinterher einfach dadurch gelöst, dass man das Süßwarengeschäft nochmal separat abspaltete und dann die ehemalige Loft umbenannt wurde in Pepsi. Also es war tatsächlich eine Art indirekter Börsengang und ja, Ironie der Geschichte ist, nur PepsiCo hat dann wirklich überlebt, ist ein Weltkonzern geworden. Die Überreste dessen, was Loft mal war, diese Süßwarenketten, die sind irgendwann in der Bedeutungslosigkeit verschwunden und wurde abgewickelt.
Genau, also irgendwie eine spannende Geschichte. Sie haben ja dann irgendwie dreimal wieder hervorgekommen. Also es ist daher wirklich ruckelig gewesen. Und man verdankt dann ja auch aber so ein bisschen, dass es dann Pepsi gibt, ja auch so wirklich Coca-Cola, denn durch die eigene Arroganz von Coca-Cola haben sie dann am Ende selbst ihren größten und vor allen Dingen ja dann auch, wie sie später rausstellen, wir noch tiefer drauf eingehen werden, den hartnäckigsten Konkurrenten, haben sie sich dann selbst geschaffen. Und nachdem Pepsi die große Depression und auch den Zweiten Weltkrieg überlebt hatte, da trat das Unternehmen in den 1950er Jahren in eine neue Ära ein. Es waren nämlich nicht mehr nur noch so die Billig-Cola, sondern sie waren dabei, ihre eigene Markenidentität zu entwickeln. Und eben großer Teil und auch Förderer war Alfred N. Steele, der das Unternehmen geführt hat. Und seine Frau, die war eine der größten Hollywood-Legenden ihrer Zeit, Joan Crawford, 1946 für Solange ein Herz schlägt mit dem Oscar ausgezeichnet, als beste Hauptdarstellerin, einfach der Höhepunkt ihrer Kinokarriere und ja.
Bling, bling für die Billig-Cola.
Bling, bling für die Billig-Cola. Sie hatten also auch Möglichkeiten, das Getränk in anderen Ehren sozusagen zu platzieren. danach ging es irgendwie wohl ab mit ihrer filmischen Bedeutung, aber es ging dann anders weiter für sie, denn ihr Mann ist plötzlich 1959 verstorben und sie ist dann in den Vorstand von Pepsi Cola aufgerückt und wurde so ein bisschen zur unermüdlichen globalen Botschafterin der Marke. Sie ist um die Welt gereist, sie hatte Apfelanlagen, hat sie eröffnet und sie hat ihr glamouröses Image einfach wirklich genutzt und Marke Pepsi so im Jet-Set-Bewusstsein der Menschen zu verankern und ja, ihre berüchtigte Rivalität mit der Coca-Cola-Befürworterin Betty Davis und ihre Rolle im Unternehmen, das wurde später im Film Mommy Dearest, also meine liebe Rabenmutter, karikiert, aber ihre Marketing-Einfluss in dieser entscheidenden Wachstumsphase, der ist einfach unbestreitbar, denn sie hat das Getränk einfach nochmal ganz anders eingeführt, präsentiert und nochmal eine andere Verbindung damit gegeben.
So, das ist alles das ganze Thema Marketing, wobei man sagen muss, Pepsi hat es nie geschafft, beim Marketing zumindest bis damals auch nur annähernd auf ein Level mit Coca-Cola zu kommen. Coca-Cola war immer irgendwie cooler, war immer irgendwie mehr amerikanisch, war eben das Symbol des amerikanischen Way of Life und ja, Pepsi gab's eben dann auch noch. Der wirkliche Wendepunkt für das Unternehmen kam dann ja auch erst nach der Crawford-Ära durch einen Mann namens Donald M. Kendall. Der war seit 1949 schon im Unternehmen und wurde dann 63 zum CEO ernannt und der hat eigentlich die moderne PepsiCo, so wie wir sie heute kennen, entwickelt. Und zwar nicht das Getränk, sondern die Expansion. Er hat nämlich damals auf einer Konferenz Herman Lay getroffen, den CEO des Chips-Herstellers Frito-Lay. Und ja, die hatten sich dann überlegt, also eigentlich, ne, wenn man da sitzt und Chips knabbert, dann bräuchte man doch auch immer irgendwas zu trinken. Und wenn man irgendwas trinkt, dann hat man doch eigentlich auch Lust, was dazu zu essen. Ja,
absolut.
Also irgendwie so ein ganz natürliches Ding. Salzige Snacks machen durstig, durstige Menschen kaufen Getränke. Hey, warum legen wir unsere Unternehmen nicht zusammen? Haben also ein einziges Unternehmen, das salzige Snacks mit der, wie Pepsi sich ja selbst sah, besten Cola der Welt liefert, aus einer Hand. Und das haben sie dann tatsächlich 1965 umgesetzt. Pepsi Cola und Frito-Lay schlossen sich zur PepsiCo zusammen und Kendall sprach damals von A Marriage Made in Heaven, also eine Hochzeit im Himmel, wo ich als Börsianer natürlich denke, oh mein Gott, weil ausgerechnet diese Sätze kamen dann ein paar Jahrzehnte später nochmal bei einer Fusion, nämlich Daimler und Chrysler, Jürgen Schremp und Bob Eaton damals sagten auch, das ist eine Hochzeit im Himmel. Naja, die Geschichte hatte allerdings einen miesen Ausgang, da gab es relativ bald die Scheidung beider Unternehmen wieder, aber bei Pepsi und Frito-Lay hat die Sache funktioniert, denn der Zusammenschluss hält immer noch, auch wenn das Unternehmen PepsiCo heißt. Also assoziiert wird mit der braunen Brause. Drin sind eine ganze Menge Snacks.
Ja, also der Zusammenschluss, wie du sagst, hält immer und ist einer der wichtigsten Meilensteine der mittlerweile 130-jährigen Geschichte der Marke. Und gleichzeitig war es aber auch der Moment der Great Divergence. PepsiCo war nicht nur Coke-Jäger, sondern hatte plötzlich dann auch ein eigenständiges Profil, eben als Snack- und Getränkekonzern, was unter Woodruff für Coca-Cola einfach nicht in Frage kam. Und gleichzeitig, da war eben aber auch die Fusion die strategische Schlussfolgerung aus dem Trauma von 1923. Caleb Bradham, der war an der Volatilität eben von dem Rohstoff Zucker, also an dem Preis gescheitert. Und Kendall, der diversifizierte das Unternehmen, indem er es dann auch andere Rohstoffe, eben Kartoffeln, Mais, dann halt eben hinzugefügt hatte. Und eben noch viel wichtiger, Frito-Lay wurde ganz schnell zur Cash-Cow vom Konzern und es bis heute mit Abstand der profitabelste Teil des Unternehmens. Und genau diese Gewinne aus dem Snackgeschäft lieferten dann auch die finanzielle Munition für dann den lautesten und berühmtesten Kampf zwischen den beiden Unternehmen. Wir kommen ja irgendwie an der Pepsi-Geschichte nicht vorbei, auch über Coca-Cola zu sprechen. Und der Kampf ist einfach ja auch bekannt als die Cola Wars. Und da steigen wir jetzt weiter.
Ja, also das Snackgeschäft hat zumindest dann auch durch diesen ökonomischen Erfolg dafür gesorgt, dass man bei Pepsi ziemlich selbstbewusst wurde. Und dass man dann auch nicht mehr einfach akzeptiert hat, naja, wir sind halt die Nummer zwei und wir verkaufen auch ein paar Chips, sondern man wollte Coca-Cola angreifen. Also zum Beispiel auch auf einem ureigenen Feld von Coca-Cola, nämlich das Gastro-Business. Da hatte Coca-Cola ja seit 1955 diese exklusive Partnerschaft mit einer kleinen Restaurantkette namens McDonald's, die dann extrem expandierte. Ja, und die beiden waren dann quasi untergehakt. Beide haben vom Wachstum des anderen partizipiert und dann auch entsprechend ihre Marktposition wieder gefestigt. Ansonsten auch Coca-Cola im Gastrobereich, auch bei anderen Marken, auch kleineren Marken, unglaublich präsent. Und da hat Pepsi sich gedacht, Mensch, jetzt wo wir doch so ordentliche Margen machen mit den Snacks, da müssen wir jetzt im Gastrobereich auch mal endlich aufholen. Ja, und dann übernahmen sie 1977 schon eine junge, aber sehr, sehr schnell wachsende Pizzakette, nämlich Pizza Hut. Ein Jahr später hat man dann Taco Bell gekauft. Also, wo es diese gefüllten Tacos und Burritos gibt. Im Grunde die fettige Variante von Chipotle, wo ich persönlich ja viel lieber hingehe. Ja, und 1986 kam dann noch Kentucky Fried Chicken hinzu. Das heißt, man hat also innerhalb von nur 10 Jahren den nach Anzahl der Outlets größten Restaurantverbund der Welt aufgebaut. Das war natürlich super für die Präsenz nicht nur des Getränks, sondern auch der Marke. Man hatte endlich Ausschankstellen, aber es war intern natürlich nicht so doll. Ja, irgendwie fand man es zwar cool, Konglomerat, Diversifikation, vertikale Integration, nur du musst das intern ja auch umgesetzt kriegen vom Management. Und der Vertrieb von Getränken und Snacks, was ja das Kerngeschäft war von PepsiCo, der hat halt relativ wenig Synergien mit diesem Gastrogeschäft. Und je größer dieses Gastrogeschäft wurde, umso schwieriger wurde es auch, das zu managen. Dazu kam dann irgendwann so ab Anfang der 90er Jahre, dass man an der Börse sagte, ach, also diese Konglomerate, das ist ja ganz cool, aber naja, es darf auch gerne ein bisschen fokussierter sein. Und Pepsi kriegte dann Druck tatsächlich von Aktionären und hat sich dann entschlossen, 1997 diese Restaurants an die Aktionäre zu verteilen. Es gab einen Spin-off, damals unter dem Namen Trecon Global, in dem also Pizza Hut, Taco Bell und Kentucky Fried Chicken drin waren. Später hat man das dann umbenannt in Yum Brands. Hört sich richtig lecker an. Und die Aktie gibt's tatsächlich immer noch. Im Scalable Broker gibt's sie auch sogar zweimal. Denn Yum Brands hat sich dann 2016 nochmal quasi geteilt, denn die haben das China-Geschäft in eine eigene, ebenfalls auch in den USA primär börsennotierte Gesellschaft abgespalten. Das heißt also, wir sehen auch hier wieder, ähnlich wie bei Coca-Cola, die Bezüge zu anderen börsennotierten Firmen und aus einer Pepsi-Aktie damals ist als zunächst zwei, nämlich Pepsi und Yum und inzwischen drei Pepsi, Yum und Yum China geworden. Aber das ist nur also eine Geschichte dieser Coke Wars, so eher die börsliche Geschichte. Es gab halt eine ganz andere, die halt auch wirklich dann ja in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, die auch wirklich ein Marketing-Showdown war. Und das war dann eben beispielsweise diese Pepsi Challenge.
Ja, unglaublich.
Ja, also ich meine, ich kann mich noch erinnern an so die Ausläufer dieser Kampagne, aber es begann tatsächlich schon, bevor ich geboren wurde, 1975 habe ich gesehen. Da haben die nämlich in Einkaufszentren und an öffentlichen Plätzen Stände aufgebaut und Leute einfach eingeladen, zwei unmarkierte Becher mit Cola zu probieren. Im einen war Pepsi, im anderen war Coca-Cola drin. Und dann einfach mal zu sagen, was schmeckt denn jetzt besser? Na, und dann wurde die Kamera drauf gehalten und dann tatsächlich die Mehrheit der Tester, selbst also bekennende Coke-Trinker, hat den Geschmack von Pepsi bevorzugt, ja, dieser Sip-Test. Pepsi ist eben etwas süßer und hat irgendwie so ein runderes, zitrusartiges Geschmacksprofil. Und es gibt Menschen, die scheinen Zitrus zu mögen. Ich ärgere mich immer, wenn irgendwo Zitrus drin ist. Ich weiß auch nicht, warum man immer Zitrus ins Essen machen muss und Zitronengras in alles reinstecken. Aber irgendwie wird es als angenehmer empfunden als dieser etwas schärfere Geschmack von Coke, der so ein bisschen vanillewürziger ist. Und das war natürlich so ein Geniestreich, ja. Also das Duell, was ja bislang so komplett über die Marke und die Strahlkraft lief, Coke als American Way of Life Symbol, geht dann plötzlich auf das Thema Geschmack. Und bei Geschmack war Pepsi eben stärker. Und für Coca-Cola war das natürlich schon ein Schlag. Das hat tiefe Verunsicherung ausgelöst und wir wissen ja, was daraus wurde. Aber es wurde ja noch schlimmer.
Es wurde viel schlimmer.
Man hat im Marketing plötzlich etwas gemacht, was eigentlich auch so ein Ding von Coca-Cola war, nämlich so eine popkulturelle Offensive mit einem der größten aller Zeiten.
Ja, aber eine Sache will ich auch nochmal zum Geschmackstest erwähnen, weil ich finde, eine Sache haben sie ja noch gemacht, was auch irgendwie noch so ein bisschen schlimmer war. Sie haben es ja selber mal ausprobiert und also intern auch mal sozusagen diesen Sip-Test gemacht. Und da wurde das ja eigentlich auch nochmal bestätigt, dass sie gesagt haben, es stimmt. Wurde dann aber eben halt so ein bisschen weiter erzählt, dass sozusagen dieser erste Schluck, dass das wirklich war, dass man sagt, da lag Pepsi vorne. Wenn man aber mehr getrunken hat, hat man gesagt, okay, dann hat sich das wieder so ein bisschen verwässert. Aber am Ende Pepsi grandios gemacht. Sie haben es aufgenommen, sie haben es verbreitet und das war halt einfach wirklich ein großer Coup. Und ja, während dann Coca-Cola sich als zeitlose, nostalgische Marke positioniert hat, man denkt da mal so ein bisschen an diese Hymne von 1969, I'd like to buy the world a Coke, oder auch eben die berühmte Santa Claus-Werbung, in der wir ja dann viel gesprochen haben, wie sie das Ganze initiiert und dann auch wirklich verbildlicht haben.
Das heute, das reicht ja nur ganz kurzer Werbespot. Ja, die laufen ja momentan wieder. Wir reden gerade hier zur Weihnachtszeit, ja. Holidays are coming. Einfach nur so dieses Glöckchen, diese paar Takte und dann diese Bilder von diesem Coca-Cola-Truck und schon hast du wieder einfach dieses Markenerlebnis.
Ja, aber auch im Supermarkt alleine steht gerade aus Pappe ein LKW mit vorne Santa Claus drin und ganz viel Cola drauf. Mein etwas über zweijähriger Sohn rennt dahin und findet es irgendwie total toll und Weihnachtsmann. Also es scheint irgendwie zu ziehen bei allen. Und Pepsi hingegen hat dann gesagt, okay, wir positionieren uns so ein bisschen als die Jungen, die energiegeladen, die moderne Alternative. 1984 wurde dann dieser Angriff auch mit einem Slogan untermalt, und zwar The Choice of a New Generation, also die Wahl einer neuen Generation, und haben es damit irgendwie auch auf den Punkt gebracht. Und um diese neue Generation dann auch zu repräsentieren, da hat dann der Pepsi-CEO Roger Enrico einen der größten Marketing-Coups aller Zeiten gelandet, denn er hat den damals noch unangefochtenen größten Star der Welt, Michael Jackson, auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere des Thriller-Rooms dann eben verpflichtet als Marketinggesicht. Und
da setzt jetzt allmählich auch meine Erinnerung ein.
Ja. Also auch wirklich wahnsinnig, was da für Spots rausgekommen sind und was sie mit ihm produziert haben. Und Michael Jackson, der soll bei den Ideen, was dann so im Spot ist und wie das Ganze auszusehen hat, auch viel mitgeredet haben. Also beispielsweise hat er dann gesagt, ja, wir fangen viel mit Musik an, mein Gesicht soll lange nicht zu sehen sein. Das war natürlich überhaupt nicht im Sinne der Pepsi-Leute, weil sie gesagt haben, wir buchen ihn wegen seinem Gesicht, wegen seiner Bekanntheit. Aber am Ende hat er sich da durchgesetzt. Er ist schließlich der Star gewesen und hat auch selber dann vorgeschlagen, warum nutzen wir denn nicht meine Musik, Billie Jean? Und genau so ist auch, ich habe mir den Spot dann auch angeguckt, ist es dann eben wirklich auch aufgetaucht. Man sieht erstmal viele Michael Jackson-Doubles, man sieht den berühmten Moonwalk zur Musik Billie Jean. Irgendwann kommt er dann
ikonisch
dazu.
Ikonisch für die 80er.
Es ist ikonisch. Pepsi hat sich das Ganze auch eine ganz schöne Stange Geld kosten lassen. Der größte und teuerste Celebrity-Partnerschaft einfach der Geschichte. Bis dahin 5 Millionen Dollar soll Michael Jackson
kassiert haben. Da kriegst du heute beim FC Bayern ja nicht mal ein Jahressalär für einen durchschnittlichen Spieler, ja?
Ja, leider nicht mehr. Auch
damals hast du Michael Jackson für eine globale Kampagne bekommen, die tragisch endete.
Für die er quasi teuer bezahlen musste, denn während sie im Shrine Auditorium in Los Angeles 1984 hinter ihm Feuerwerk gezündet haben, ging eine Ladung zu früh los. Funken haben dann eben sein mit Haargel getränktes Haar getroffen. Es ist in Flammen aufgegangen und Jackson erlitt dabei wirklich zweitgradige, stellenweise sogar drittgradige Verbrennung an der Kopfhaut, verlor ihm entsprechend auch seine Haare, endete dann in verschiedenen Rekonstruktionen und Eingriffe, Schmerzmitteltherapie und. Wird auch teilweise als Ursache seiner Schmerzmittelsucht genannt. Da kann man natürlich dann nur wieder so ein bisschen spekulieren. Aber auf der anderen Seite auch wiederum spannend. Wir gucken wieder rüber zu Coca-Cola. Die hatten auch die Chance, Jackson zu verpflichten, haben jedoch abgelehnt. Sie haben ihn als zu nischenspezifisch wohl angeblich angesehen und haben vor allen Dingen auch gefürchtet, dass diese Kampagne als ethnische Kampagne wahrgenommen wird, was ja eben auch zu Pepsis Positionierung dann entsprechend gut passte. Und Pepsi-CEO Enrico hatte das erkannt. Er sah, was eben Coca-Cola nicht gesehen hat, den King of Pop und vor allen Dingen auch die globale Stimme einer kultur- und länderübergreifenden Generation. Und als Angreifer, da muss man eben offensiv denken. Und wenn man sieht, wie sich dann auch die Karriere von Jackson dann weiterentwickelt hat, da hatten sie dann entsprechend wirklich einen guten Riecher. Und mit dem dieses Gesamtpaket aus Jackson, seinem Top-Hit, das war dann schon wirklich ein guter Durchschlag.
Tja, und es war dann wirklich der Höhepunkt der Coke Wars und zusammen mit diesen Sip-Tests war Coca-Cola dann wirklich unter Druck geraten und hat dann ja, wir haben schon drüber gesprochen, 1985 das eigentlich Undenkbare getan. Die 99 Jahre alte Formel, die Rezeptur von Coca-Cola wurde tatsächlich ersetzt durch eine neue Rezeptur, die dann als New Coke präsentiert wurde. Das heißt, man hat es also bei Pepsi geschafft, wirklich von der Marke rüberzukommen auf das Feld des Geschmacks und die Nummer 1 zum Einknicken zu bringen. Sie ändert die Rezeptur und man schaltete natürlich bei Pepsi Anzeigen. Ja, Coke hat zugegeben, dass es eben nicht the real thing ist, eben genau in Anspielung auf diesen Slogan. Und was dann losging, hatten wir auch schon in der Cola-Folge diskutiert. Die Menschen haben sich empört. Ja, es war jetzt nicht nur so ein Marketing-Flop, sondern es war ein nationaler Aufstand. Die Kunden fühlten sich verraten. Die Coke Trinker wollten ihre alte Cola zurück, ja, die noch verfügbaren Bestände wurden zu Höchstpreisen gehandelt, die neue Cola wurde dann weggekippt von Menschen, während dann Reporter die Kameras drauf hielten, also wirklich ein Nervenkrieg und am Ende musste Coca-Cola ja dann tatsächlich nochmal einknicken.
Nach nur 79 Tagen.
79 Tage haben sie es durchgehalten, dann mussten sie es wirklich in einer Pressekonferenz Abbitte tun und die Rückkehr zur alten Formel unter dem Namen Coca-Cola Classic ankündigen. Also Pepsi hatte diese Schlacht um den Geschmack gewonnen, aber letztendlich war es ein Pyrrhus-Sieg, denn durch diese Provokation haben die Menschen erst erkannt, was sie an ihrer Cola, an ihrer Tradition, auch an dieser Nostalgie eigentlich hatten. Pepsi hat durch diese Provokation gegenüber Coca-Cola erst dazu geführt, dass man Coca-Cola wieder neu entdeckt und noch mal mehr emotionalisiert hat. Und insofern hat man halt am Ende doch erkannt, dass es nie um den Geschmack gegangen war, sondern dass es um emotionale Bindung, um Nostalgie und kulturelle Identität ging, die mit der Marke Coca-Cola verbunden waren. Und das erwies sich eben als stärker als jedes Geschmackserlebnis. Ja, am Ende lernen wir also doch, Brand beats taste. Ja, Marke schlägt Geschmack und irgendwie hatte Pepsi Coca-Cola gezwungen, den Wert der eigenen Marke erst richtig zu erkennen. Eben nicht die Flüssigkeit, sondern all das, was man über Jahrzehnte darum herum gestrickt hatte.
Aber genau an diesem Punkt, wo alle Welt dann ja auch auf die bunten Werbespots dann startet, traf Pepsi dann im Hintergrund eine Entscheidung, die für die Investorinnen und Investoren viel wichtiger ist als irgendwie jeder Michael Jackson-Song. Sie stellten die Frage, wie kommt denn eigentlich die Flasche zum Kunden?
Tja, und genau an der Stelle machen wir jetzt einen Cut. Denn wie PepsiCo sein Geschäftsmodell dann komplett umkrempelte, warum man plötzlich Milliarden für Logistik ausgab und wieso Dr. Pepper heute für den Konzern gefährlicher ist als Coca-Cola, das besprechen wir im zweiten Teil.
Genau, wir schauen tiefer in die Bücher. Wir sprechen über die Ära Indra Nooyi, den genialen Schachzug mit Gatorade und warum die Aktie aktuell vielleicht spannender ist als die von Coke oder eben auch nicht. Bis zur nächsten Folge von Asset Class.
Vielen Dank, dass du bis hierhin dabei warst.